Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Was für eine Epoche, 1933 bis 55. 20 Jahre, in denen Europa geprägt war vom aufkommenden Faschismus, vom Spanischen Bürgerkrieg, dem Zweiten Weltkrieg und dem Holocaust. Gefolgt von den Nachkriegsjahren und der Stimmung des Kalten Krieges. Welche Spuren hat diese Zeit im Werk von Künstlerinnen und Künstlern hinterlassen? Wie haben sie in diesen 20 Jahren kreativ bestehen oder auch widerstehen können? Wie haben sie auf die Katastrophen jener Zeit reagiert? Mit Blick auf die eigene Sammlung versucht das Kunsthaus Zürich Antworten zu finden in der neuen Ausstellung Stunde Null Kunst von 1933 bis 1955. Kuratiert hat diese Schau der Sammlungskonservator Philipp Büttner. Schönen guten Abend, Herr Büttner.
Guten Abend.
Mit diesem Begriff Stunde Null beschreibt man ja gemeinhin den 8. Mai 1945, vielleicht noch die unmittelbare Nachkriegszeit in Deutschland. Warum haben Sie den Begriff jetzt so weit ausgedehnt, 20 Jahre?
Ja, ich verstehe die Frage. Das ist ja ein sehr langer Zeitraum, das sind 22 Jahre und die Stunde Null, das ist eigentlich ein Moment. Trotzdem ist es so, dieser Moment, der prägt im Prinzip die ganze Entwicklung vorher, geht ja auf den Krieg zu und das steigert sich immer mehr in diese schrecklichen Ereignisse hinein. Dann kommt der Moment des Kriegsendes und dann fängt etwas ganz Neues an. In Europa gehen die Türen, die Fenster wieder auf, die Kunst kann wieder fliegen, kann sich entwickeln. Und von dem her ist es sozusagen dieser eine Tag, dieser eine gedrängte Moment steht einfach, wenn man so will, sinnbildlich für diese ganze Wasserscheide, wenn man so will, die sich da abspielt. Und deswegen fanden wir den Titel auch griffig und haben es so entschieden.
Sie zeigen rund 70 Werke aus Ihrer Sammlung, die zum Teil auch lange nicht zu sehen waren. Welche Antworten haben Sie denn jetzt bei dieser Neubetrachtung gefunden? Wie haben Künstlerinnen und Künstler auf diese Zäsur 33 reagiert?
Ja, es ist erstaunlich komplex. Ich muss zunächst sagen, in der Schweiz ist das Ganze ja doch deutlich anders als in Deutschland. Wir haben hier auch diese konservative, konventionelle, figürliche Kunst noch in den 30er Jahren. Aber was wir halt gar nicht haben, ist halt diese, wenn man so will, staatlich verordnete Blut- und Bodenkunst. Das kennt die Schweiz nicht. Das hat das Kunsthaus auch nicht gekauft. Und deswegen war es eine große Chance, diese Vielfalt, die man hier hat, einfach zu zeigen. Wenn ich erstmal die Jahre nehme bis zum Kriegsausbruch, sagen wir mal, in der Schweiz gibt es eine wichtige Gruppierung von Surrealisten. Es gibt daneben figürliche Künstler, die eigentlich ganz traditionell arbeiten, mit großer Qualität, also richtig mit einem guten Kolorismus auch. Und daneben gibt es natürlich auch in der Kunsthaussammlung auch die berühmten Figuren. Es gibt Paul Klee, es gibt Alberto Giacometti als Schweizer Künstler, der in Paris tätig ist. Es gibt eine große Komplexität und das war für mich sehr, sehr spannend zu sehen, dass man eigentlich den Bildern immer ein bisschen ansieht, in welcher Phase sie entstehen, aber mit ganz verschiedenen künstlerischen Sprachen. Das ganz Traditionelle, das aber auch dann sehr ausdrucksstark werden kann oder das Experimentelle, Avantgardistische. Und das geht dann ab dem Kriegsanfang zu. Dann wissen wir ja, die Surrealisten gehen nach Paris, nach New York, die gehen ins Exil und entwickeln dort ihre Kunst weiter, beeinflussen die amerikanische Kunst. Dann kommt das Kriegsende, in Paris entsteht das Informel, die École de Paris. Die Figuren verschwinden für eine Zeit lang. Ich habe das ein bisschen zugespitzt mit Gruppierungen, die hier die figürlichen, hier die surrealistischen Werke. Ich habe es auch auf starke Kontraste zugespitzt. Ein Beispiel, 1940 malt Chagall ein sehr wichtiges Bild, ein großes Bild, das heißt der Märtyrer. Das zeigt einen jüdischen Mann, der an einen Pfahl gefesselt ist, ein wenig wie ein Gekreuzigter. Er trägt dieses jüdische Tuch, den Talit. Und das ist Russland. Man sieht ein Pogrom. Da werden Leute verfolgt, die sich auf das Synagogendach zu retten versuchen. Und daneben aus dem gleichen Jahr ein konventionelles Schweizer Bild, eine junge Frau, die praktisch am Spinnen ist. Und diese Bilder sind im gleichen Jahr entstanden. Das eine in der geborgenen Schweiz, ohne direkte Gefahr, sage ich jetzt mal. Das andere, dieses Bild einer Katastrophe von verfolgten Menschen. Wenn man das nebeneinander hängt, ist es sehr beeindruckend, weil man irgendwie sieht, wie die Künstler auf die Situation reagieren. Auch der Schweizer Künstler, da spürt man auch eine Suche nach Geborgenheit, nach Schutz. Aber in einer Situation, in der jetzt niemand unmittelbar bedroht ist, wogegen Chagall das ganz dramatisch ist. Und solche Zuspitzungen sind sehr spannend.
Ziehen sich diese Kontraste, also auch diese Gegenüberstellung von Bildpaaren jetzt als Präsentationskonzept durch diese Ausstellung?
Ja, ich habe immer wieder versucht, das mit einigen Bildpaaren zuzuspitzen. Es gibt auch kleine Gruppen von Werken, wo verwandte Werke nebeneinander sind. Aber ich kann noch zwei Beispiele erwähnen. 1951, ein sehr spannendes Jahr in der Ausstellung. Das ist die Zeit, wo die Kunst wieder frei ist. Wir haben von Riopel ein leuchtendes All-Over-Bild mit fröhlichen, jubilierenden Farben. Daneben ein wichtiges Bild von Jackson Pollock, dem großen Hauptmeister des abstrakten Expressionismus. 51. Und daneben stellt sich vor, ein Bild eines Schweizer Künstlers, der heißt Walter Sauter. Sein Bild ist genau gleich groß wie das von Pollock, im genau gleichen Jahr entstanden. Er ist nur ein Jahr jünger als Pollock, ein grundverschiedenes Bild. Wir sehen ihn im Atelier stehen, er wirkt so ein bisschen erschöpft. Das Bild hat irgendwie so auch etwas, er sucht auch, wie kann ich die Fläche aktivieren. Neben Pollock wirkt das ein bisschen altertümlich, aber es ist auch ein gutes Bild. Und auf einen Blick erfährt man zwei komplett verschiedene Situationen zur gleichen Zeit. Aufbruch in den USA, komplett neue Register für die Kunst und in der Schweiz der Versuch, noch das Figürliche noch weiter zu pflegen. Und das ist sehr eindrucksvoll, weil man auf einen Blick erkennt, wie grundverschieden die Dinge sind, die geschehen und wie beide auf ihre Art doch vom Zeitgeist getroffen sind.
Mhm. Als Sammlungskonservator haben Sie ja auch die Ankaufspraxis im Blick. Sie haben vorhin gesagt, was Sie nicht gekauft haben. Wann sind denn die Werke dieser Jahre 1933 bis 1955 in die Sammlung gekommen?
Ja, das ist eine sehr, sehr spannende Frage. Man muss wissen, dass ein Großteil der Werke, die wir in dieser Ausstellung zeigen können, ist eigentlich erst nach dem Zeitraum, um den es geht, also nach der Mitte der 50er Jahre überhaupt erst angekauft worden. Also Pollock zum Beispiel hat man erst später gekauft. Also Surrealismus wurde auch erst so knapp erst angefangen zu kaufen. Das heißt, ein Großteil der Werke wird erst nachher gekauft. Und also erst nachher entsteht dieses Tableau der Zeit, wie wir es heute zeigen können. In der Zeit selber hat man halt erstmal diese bekannten, ich sage jetzt mal konservativen, aber sehr guten Schweizer Künstler gekauft. Das ist nicht abwertend. Das sind wirklich traditionell geschulte Künstler, die wirklich sehr schöne Bilder machen. Die haben dann gekauft und interessanterweise die École de Paris, also das, was in Paris passiert, mit Wohls, aber auch mit Nicolas de Staël, mit Mathieu, Soulages, solche Dinge, hat man dann noch in den 50er Jahren gekauft, Anfang 50er Jahre. Ein neuer Direktor hat nach Frankreich geblickt und das hat man dann sofort gekauft, zum Teil im gleichen Jahr. Aber der Pollock und die anderen, die kommen später und von dem her können wir jetzt einfach zeigen, was das Kunsthaus nach 7 Jahren hat. Aber ein Großteil der Bilder kam erst in den 60er, 70er, auch 80er Jahren, die Sammlung.
Sie haben jetzt als Beispiele sehr viele männliche Künstler genannt, aber ich habe im Katalog geblättert und gesehen, dass ja auch in dieser Zeit sehr viele Arbeiten von Künstlerinnen angekauft wurden.
Ja, das ist großartig in der Ausstellung. Wir haben eine ganze Reihe von Werken, die auch sehr überraschend sind. Zum Beispiel gibt es eine Schweizer Bildhauerin, die war in New York im Exil, die heißt Isabel Walsberg und hat ganz eigenwillige Skulpturen gemacht, die ich sie so eigentlich überhaupt nicht anders kenne. Jetzt müssen wir einfach aus Buchsbaumruten macht sie erst so was wie einen kleinen Kubus, der und drin staut sie diese Ruten zusammen, macht Bündeln daraus. Also eine extrem moderne, kühne Position. Und das ist jetzt auch in der Ausstellung drin, ist ein wahnsinnig überraschendes Werk. Dann Hilla von Rebay, das ist eine Deutsch-Amerikanerin, die die wichtigste Figur war zur Zusammenstellung der Guggenheim-Sammlung, also eigentlich auch Kunsthistorikerin, die aber auch malt. Und die eigentlich ein sehr schönes, farbiges, abstraktes Bild gemacht hat 1946. Auch ein sehr schönes Beispiel für auch die Offenheit und den Mut dieser Künstlerin in der Zeit einfach neue Wege zu gehen. Wichtig ist auch Germaine Richier, eine französische Bildhauerin, die in den 40er Jahren so Skulpturen macht, wo die Menschen so langsam anfangen, sich ein bisschen in Insekten und Amphibien so zu verwandeln, hat sich später noch weiter vorangetrieben. Eine ganz wichtige Künstlerin, sehr bekannt auch, in Frankreich sehr berühmt. Und die spielt auch eine wichtige Rolle. Es gibt auch Sophie Teuber-Arp. Also es gibt in der Ausstellung eine ganze Reihe von ganz wichtigen Bildern und Skulpturen von Frauen. Und die einfach auch zeigen, dass neue Impulse in vielen Fällen damals auch von Künstlerinnen gekommen sind. Das ist sehr schön zu sehen.
Warum, Herr Büttner, haben Sie sich eigentlich gerade jetzt für dieses Ausstellungsthema entschieden?
Sie stellen gute Fragen. Es ist so, dass wir insgesamt dran sind, im Moment unsere Bestände zu sichten, die wir nicht so oft zeigen, weil wir ja in 2 Jahren ein sehr wichtiges, großes Erweiterungsgebäude von David Chipperfield eröffnen können. Haben wir mehr Platz und wir möchten jetzt in Ruhe schauen, welche Bestände haben so schlummernde Perlen, sage ich mal. Und ich muss dann sagen, dass die Ausstellung, ich habe mir schon ein bisschen gedacht, ganz ehrlich, als ich anfing daran zu arbeiten, so ganz bisschen übertrieben gesagt, fast ein bisschen ironisch, leben wir jetzt eigentlich auch in einer Vorkriegszeit. Also ich meine, die Ausstellung passt fast zu gut in unsere Zeit hinein. Also der aufkommende Nationalismus zum Beispiel, den man doch wieder konstatieren kann. Diese Unruhe auch in der Politik, diese unglaublichen Dinge, die geschehen, die man nicht richtig verstehen kann. Also es gibt einige Sachen aus dieser Zeit, die für heute sehr spannend sind, weil man einfach sieht, wie Künstler auf solche Notsituationen, auf energetische Engpässe reagieren, weil sie sehr sensibel sind, Künstlerinnen und Künstler und wie Seismografen das irgendwie aufnehmen. Es gibt schon auch politische Bilder in der Ausstellung. Es gibt ein, zwei richtige politische Bilder, die zeigen ganz deutlich, da geht es einfach um die Widerspiegelung der Ereignisse auf der Weltbühne. Aber Kokoschka zum Beispiel, auch ein berühmtes Kriegsbild von ihm. Aber es ist, auch wenn ein Künstler einfach nur mit abstrakten Lineamenten etwas macht, dann ist doch eingefangen, was ihn beschäftigt hat. Und ob das jetzt figürlich ist oder abstrakt, ob es surrealistisch ist oder, wenn man so will, dann das Informelle. Man spürt praktisch den Zustand des Menschen, der Condition humaine. Und das finde ich sehr, sehr aufregend. Von dem muss ich sagen, für mich passt die Ausstellung sehr gut in unsere Zeit. Man kann eine Menge lernen auch. Wir haben einfach nicht den Platz. Das versteht jeder, der im Museum arbeitet. Man hat zu wenig Platz. Und jetzt können wir endlich diese Bilder mal zeigen. Ich finde es auch eine große Freude.
Stunde Null. Kunst von 1933 bis 1955. Die neue Ausstellung im Kunsthaus Zürich ist bis zum 22. September zu sehen, kuratiert von dem Sammlungskonservator Philipp Büttner. Herr Büttner, herzlichen Dank für das Gespräch und auch für diese akustische Führung.
Gerne. Danke für das Interesse.